Ja, guten Abend. Eda, ich glaube, ich muss deine Frage erst beantworten. Ich glaube, ihr hofft auf eine so richtige deutsche Antwort, dass ich dir erzähle, dass ich einen Beruf lernen will. Ich muss dich leider enttäuschen. Als Kind habe ich meine ganze Kindheit verbracht, Geländefahrzeuge zu konstruieren. Weil mein großes Ziel im Leben war, durch die Wüste zu fahren. Und da hatte ich noch ein großes Ziel im Leben, das war durch die Wildnis in Kanada mit meinem Kanu unterwegs. Also ich habe nur vom Abenteuer geträumt. Und der Herr hat geschenkt, dass ich das alles tun könnte, durch die Wüste fahren können und sehr oft unterwegs mit meinem Kanu in der Wildnis in Kanada, bis ich irgendwann eingefallen, ich muss einen Beruf lernen, ich muss arbeiten. Wusstest ihr, dass jeder Kanadier hat eine Kettensäge? Wusst ihr das? Doyle, wo bist du? Doyle, hast du eine Kettensäge? Da hat gerade meine ganze Einleitung ruiniert. Bobby, hast du ein Lied? Ich muss was machen. Naja, jeder Kanadier aus der Gegend, wo ich herkomme, hat eine Kettensäge. Doyle, es ist nicht so schlimm, dass du keine hast. Ich habe 4, 3 sind kaputt, aber eine funktioniert noch. In unserer Gegend in Kanada erzählt man sich eine Geschichte von einem Waldarbeiter, dass er satt hat, die Bäume mit einer Axt zu fällen. Der hat gehört, da gibt's sowas, ein modernes Ding, das heißt ein Kettensäge. Und er geht aus dem Wald und er geht im Laden rein und er trifft den Profi-Verkäufer. Und dieser Verkäufer erzählt ihm alles über den Kettensäge. Und dann fragt der Verkäufer ihm, sag mal, wie viele Bäume schneidest du am Tag mit deiner Axt? Oh, sagt er, wenn es darauf ankommt, wenn ich richtig gut fit bin, dann schaffe ich 3 solche Größe am Tag. Was? Sagt der Verkäufer, mit dieser Säge von der Firma Stihl, ja, das mache ich nur, weil ich in Deutschland bin hier, kannst du mindestens 30 Stück am Tag schaffen. Der Waldarbeiter ist überzeugt, kauft sofort diese neue Säge und geht in die Arbeit. Am Ende des ersten Tages kommt er völlig erschöpft nach Hause. Er hat nur 15 Bäume geschafft. So gerade nur die Hälfte. Na, immerhin, viel mehr als mit einer Axt. Naja, sagt er, ich stehe morgen früh ein bisschen früher auf und gehe in den Wald, vielleicht schaffe ich noch auf 30. Aber leider, am nächsten Tag schafft er auch nur 16. Und völlig kaputt, am Ende seiner Kräfte geht er wieder im Laden und haut das Ding auf den Tresen und sagt, das taugt nichts. Du hast gesagt, ich kann 30 Bäume am Tag schaffen und ich schaffe nur 16. Sagt der Verkäufer, das verstehe ich nicht. Der Verkäufer nimmt die Säge, sieht am Seil, der Motor springt an, einwandfrei. Der Waldarbeiter springt erschrocken zurück. Was ist das denn für ein Geräusch? Er hat tatsächlich die ganze Zeit die Bäume geschnitten, ohne die Kettensäge anzumachen. Nur ein Dummkopf wird so etwas tun. Und doch handeln wir oft ganz genauso. Wir Christen haben die Vergebung unserer Sünde durch Jesus' Tod am Kreuz dankbar angenommen. Doch in unserem tagtäglichen Leben vor dem Herrn versäumen wir so oft, seine Kraft in Anspruch zu nehmen. Wir sägen Bäume ohne den Motor, unsere Kettensäge anzumachen. Wir wollen unser Leben leben und gestalten. Wir wollen auch gute Werke tun für unseren Herrn, sogar Früchte bringen. Doch manchmal setzen wir unser Vertrauen zu sehr auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Ausbildung, auf unsere Gaben, auf unser Geld, auf unsere Erfahrung, auf unsere eigene Kraft. Wir greifen nach allen möglichen menschlichen Ressourcen, um unser Leben zu gestalten, um Jesus zu dienen. Doch manchmal vergessen wir dabei, dass wir aus eigener Kraft kein gute Werke tun können, die Gott ehren. So verbringen wir oft unsere Tage als Christen, damit Bäume abzusägen mit einer Kettensäge, ohne den Motor zu benutzen. Manchmal gehen wir noch einen Schritt zurück. Und wir holen die Axt aus dem Schrank, wie einer von meinen Schülern im Bauteam, diesen Sommer. Ich will natürlich keinen Namen nennen, aber Sammy hat den Axt aus dem Schuppen geholt und er hat einen ganzen Tag mit aller seiner Kraft einen Baum gefällt auf der UG-Wiese. Obwohl, Sammy, du musst mir zeigen, wo du sitzt. Obwohl der vollgetankte Kettensäge mit der neu geschärften Kette steht in Schuppen 3 im Regal. Wir nehmen so oft die Kraft Gottes nicht in Anspruch in unser Leben, obwohl sie uns zur Verfügung steht. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. In dem Moment, wenn wir den Herrn Jesus unser Leben anvertrauen und um Vergebung unserer Sünde bitten, empfangen wir den Heiligen Geist. Der Geist Gottes wohnt in uns. Und durch diesen Heiligen Geist haben wir eine direkte Verbindung zu Gottes Kraft. Zurück zu dem Bild der Kettensäge. Wir haben einen riesen Motor in uns drin. Gottes Kraft. Gott gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um für ihn zu leben. Gott gibt uns nicht nur den Auftrag, gute Werke zu tun. Er gibt uns auch die Kraft dazu. Gott will, dass wir ein Leben in Kraft führen. Lass mich das Gebet von Paulus nochmal lesen in den Kolosserbrief. Kolosser 1, ab Vers 9. Vers 9 hat Doyle gepredigt gestern Abend. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, der wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistigen Weisheit und Einsicht. Vers 10 hat Paul heute Morgen gepredigt, damit ihr dies, das des Herrn würdig wandern, um ihm mit allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Kenntnis wachsen. Und Vers 11, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaft ausharren und alle Langmut mit Freude. Wir wollen heute Abend Vers 11 betrachten. Ich lese es nochmal, weil nicht jeder kann es hier vorne lesen. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut. Hier benutzt Paul zwei verschiedene Ausdrücke, um die Kraft Gottes zu beschreiben, die uns zur Verfügung steht. Als erster der Ausdruck Kraft, dieses Wort Dynamo, bedeutet die inwohnende Kraft, die bewegende Kraft, die wunderwirkende Kraft, die Kraft, etwas zu tun. Gott selbst ist Kraft. Kraft gehört zu seinem Wesen. Gottes Kraft ist nie passiv. Seine Kraft ist immer aktiv, immer in Bewegung. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 19, Vers 26, bei Gott ist alles möglich. Unser Gott kennt alles. Es gibt nichts, was er nicht tun kann. Er ist allmächtig. Zweitens gibt uns Paulus hier noch eine Steigerung in seiner Beschreibung von Gottes Kraft. Er sagt, mit aller Kraft gestärkt gemäß die Macht seiner Herrlichkeit. Dieser Satz bringt die offenbarende Macht Gottes zum Ausdruck. Und diese Macht seiner Herrlichkeit hat er in der Schöpfung offenbart. Wie er das Universum, unsere Welt, die Natur um uns herum, aber auch wie er uns Menschen geschaffen hat. Es ist auch die gleiche Kraft, diese Macht seiner Herrlichkeit, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. Und mit genau dieser Macht seiner Herrlichkeit hat Gott das Leben von Paulus komplett verändert auf dem Weg nach Damaskus. Und mit genau dieser Macht seiner Herrlichkeit will Gott in jedem von uns wirken. Es ist auch diese gleiche Kraft, diese Macht seiner Herrlichkeit, die uns im Wort Gottes offenbart wird. Die Bibel offenbart uns die Macht seiner Herrlichkeit. Gott hat die Welt und alle Planeten erschaffen. Das macht ihm keine Schwierigkeiten. Tote aufzuwecken, genauso wenig. Vor Gott ist nichts zu schwierig. In der Macht seiner Herrlichkeit strahlen alle seine göttlichen Attributen in unendliche Vollkommenheit. Gottes Kraft ist einmal diese gewaltige, bewegende Kraft, diese aktive Kraft und auch die offenbarende Macht seiner Herrlichkeit. Unser Gott ist allmächtig. Das hat er bewiesen und beweist er noch heute. Paulus betet hier, dass wir mehr und mehr diese göttliche Kraft benutzen, um ihm zu ehren mit unserem Leben, weil sie zu uns zur Verfügung steht als Christen. Menschen ohne eine persönliche Beziehung zu Gott kennen diese Kraft nicht. Wenn du ein Kind Gottes bist, wohnt diese Kraft durch den Heiligen Geist in dir. Du hast eine direkte Verbindung zu dieser Kraft Gottes. Und der Heilige Geist in uns funktioniert, er arbeitet, er wirkt. Doch wie können wir diese Kraft in uns anzapfen? Wie können wir diese Kraft Gottes in uns in Bewegung bringen? Wenn wir das Leben von Paulus betrachten, sehen wir einen, der um die Kraft Gottes bittet. Durch unser Gebet kann diese Kraft Gottes freigesetzt werden. König David im Alten Testament praktiziert diese gute Gewohnheit. Er nahm sich Zeit im Gebet, er pflegte die innige Gemeinschaft mit Gott. In 2. Samuel 7, Vers 18 finden wir ein schönes Bild. Wir lesen, da ging König David hinein, setzt sich vor den Herrn nieder und betet. Wer bin ich, Gott, mein Herr? Hier haben wir eine der schönsten Bilder von einem Mensch, der diese innige Gebetsbeziehung mit Gott pflegt. Hier haben wir einen großen König, der sein ganzes Land regieren muss. Hier haben wir einen Mensch, der sehr beschäftigt ist. Das sind unheimlich viele Leute rundum, Bodyguards und was alles. Und dieser Mann schickt alle weg. Und König David, er geht rein allein, setzt sich vor Gott hin und redet mit dem allmächtigen Gott. Und dies sind ein Teil von seinem Gebet, lesen wir in Vers 22. Der sagt, du bist groß, Gott, mein Herr. Keiner ist dir gleich. Und es gibt kein anderer Gott. Wir haben nie auch nur von einem anderen Gott, wie dir gehört. Und in Psalm 119, Vers 147 beschreibt David diese tägliche Gewohnheit, um Gottes Kraft zu bitten. Früh am Morgen stehe ich auf und rufe zu dir um Hilfe. Denn ich setze meine Hoffnung auf dein Wort. David hat verstanden, wie die Kraft Gottes in sein Leben wirken könnte, indem er diese innige Gebetsgemeinschaft mit seinem Gott pflegt, indem er täglich um Gottes Kraft bittet. In Markus 9 lesen wir die Geschichte von dem jungen Jesus, die versuchen, einen bösen Geist aus einem kleinen Jungen auszutreiben. Die Jünger Jesus haben schon vor Wundern getan, als Jesus sie ausgesandt hat, in Markus 6. Aber hier bei dieser kleinen Junge klappt es nicht. Und es war wie peinlich. Man kann sehen, wie jeder ein nach dem anderen probiert, diesen bösen Geist rauszutreiben. Und die schaffen es nicht. Und nachher fragen die Jünger Jesus, wieso sie dieses Mal den bösen Geist nicht austreiben könnte. Denn Jesus antwortet in Markus 9, Vers 29, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Jesus sagt nicht, dass die Jünger es nicht tun können. Er will seine Jünger lehren, dass sie durch Gebet die Kraft bekommen, Gottes Werke zu tun. Jesus selbst ging täglich in der Früh hinaus, um zu beten. Hier sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir täglich beten um die Kraft Gottes für unser Dienst. Das Beten um die Kraft Gottes ist nicht ein einmaliges Gebet. Es ist ein Gebet, das sich immer wiederholen muss. Am besten beten wir täglich um die Kraft Gottes, wie wir es im Leben von David und auch von Jesus gesehen haben. Ich glaube, dass Gott uns am jeden einzelnen Tag genauso viel Kraft schenken möchte, wie wir brauchen für den Tag, um für ihn zu leben, zu seiner Ehre und um gute Werke vor ihm tun zu können. Deswegen mussten wir jeden Tag neu beten. Als ich 15 Jahre alt, lebten wir ganz weit Norden in Kenia. Und wir hatten ein ganz, ganz alter LKW, das wir immer Sand mitgeholt für unsere Bauprojekten. Und alles war kaputt an dieser LKW. Und bevor ihr euch aufregt, das war keine deutsche Fabrik. Das kam aus England. Es war in Bedford. Und dieser LKW hatte einen Benzinmotor und da war alles kaputt. Aber wir können es noch fahren. Wir hatten unsere Methode, das zu fahren. Wir haben die Motorhaube weggebaut. Wir haben die Luftfilter weggebaut. Und mein Vater saß hinter dem Lenkrad. Und meine Aufgabe war, auf den Kotflügel als 15-Jähriger zu sitzen, mit meinen Füßen in den Motorraum. Und ich hatte einen 20-Liter-Kanister Benzin. Und die muss ich genau richtig in den richtigen Moment in den Vergaser reingießen. Und so haben wir diese Dinge gefahren. Na, es ist gar nicht so einfach, wie ihr denkt. Ich musste ganz genau zuhören, wenn der Motor kurz vorm Ausgehen, dann muss ich so einen Schluck geben. Und na, wir wollen natürlich keine Tests machen, wie viel Sprit wir verbraucht haben. Also wir sind schon 3 Kilometer gefahren mit 20 Liter. Auf jeden Fall, einmal passiert Folgendes. Ich war gerade dabei, reinzuschütten in den Motor, weil der kommt noch ein Berg und der braucht ein bisschen mehr. Und die LKW fährt in ein Schlagloch und ich habe ihm einen richtigen Schuss gegeben. Und ihr müsst mal vorstellen, da kam so ein riesen Knall aus der Vergaser, ein riesen Feuer. Ich sprang als 15-Jähriger um mein Leben. Und mein Vater, der sicher hinter dem Lenker saß, fragte, wieso hast du ihn ausgehen lassen? Genauso ist es mit der Kraft Gottes. Wenn wir um die Kraft Gottes bitten, gibt Gott uns täglich genauso viel, wie wir brauchen, um uns vor ihm am Laufen zu halten. Er gibt uns nicht die ganze Kraft auf einmal. Gott bestimmt das Maß. In Matthäus 6, Vers 34 will Jesus uns sagen, dass wir uns um die Probleme und Schwierigkeiten von morgen keine Sorgen machen sollen. Unsere Aufmerksamkeit soll mehr auf das richten, was Gott in diesem Moment, an diesem Tag in unser Leben tun will durch seine Kraft. Es ist unfassbar, dass der Teufel es immer wieder fertig bringt, unser allmächtiger Gott der Herrlichkeit, unser starker Gott in Miniatur zu zeigen. Aber wenn es um uns Sorgen und Schwierigkeiten geht, hält er unseren gigantischen Vergrößerungsgläser vor die Augen. Mach dir keine Sorgen um morgen. Gott will dir helfen. Auch schwierige Situationen zu begegnen. Wenn immer es dran ist, und genau dann steht uns seine göttliche Kraft dafür zur Verfügung. Durch Gebet setzen wir Gottes Kraft frei in unser Leben. Genau in richtigen Maß. Gott bestimmt das Maß. Und das Bitten in Gebet um die Kraft Gottes muss zu einer täglichen Gewohnheit werden in unser Leben. Die Frage am Anfang lautet, wie können wir die Kraft Gottes anzapfen? Wie können wir die Kraft Gottes uns in Bewegung bringen? Zweitens, um die Kraft Gottes anzuzapfen, müssen wir unsere eigene Schwachheit erkennen. Das bringt Paulus in 2. Korinther 12 zum Ausdruck. Hier lesen wir von Paulus' Dorn im Fleisch. Wir wissen nicht, um was es sich handelt bei diesem Dorn im Fleisch. Doch wir wissen, dass es Paulus Schmerzen bereitet hat. Es war ihm unangenehm. Es machte ihm schwach. 3-mal bittet Paulus, dass Gott ihn von diesen Dorn erlöst. Doch Gott tut es nicht. Und dann schreibt Paulus Folgendes in 2. Korinther 12, 8 und 9. Jedes Mal sagt Gott zu mir, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deine Schwäche. Und nun, sagt Paulus, bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Paulus hat es verstanden. Um Gottes Kraft wirken zu lassen in unser Leben, dürfen wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen, sondern müssen unsere Schwachheit annehmen. Schwachheit annehmen, Schwachheit zeigen, Schwachheit zugeben, schwach werden, geht oft gegen unser Ego, gegen unsere Erziehung, auch gegen das Denken unserer Gesellschaft. Und uns herum hören wir immer wieder die Botschaft, steh auf deine eigenen Füße, lass dich nicht runterkriegen, du musst stark sein. Als ich jung war, habe ich unheimlich viel Rugby gespielt. Und ich muss sagen, Rugby ist für keine Schwächlinge. Aber wir fangen nicht stark an in Rugby. Also wir müssen in der Position, die ich gespielt habe, wir müssen immer gerade auslaufen, egal was war, egal wie viele Leute da waren. Und wenn du Angst hast, da gerade auszulaufen, dann hat unser Trainer, unser Coach den Ball gegeben und wir mussten durch die komplette Mannschaft durchlaufen, bis es mit Fleisch und Blut rüberging. Du musst schwach sein, du musst gerade auslaufen. Es hat manche Vorteile beim Einkaufen. Aber die Bibel sagt, dass wir vor den Herrn schwach sein sollen. Wir müssen lernen, unsere eigene Schwäche zu erkennen und anzunehmen. Schwach zu sein, um mehr von Gottes Kraft zu erleben in unser Leben, muss bei uns in Fleisch und Blut übergehen. Mit 17 war ich einmal wieder zu Hause bei meinen Eltern in Ferien. Na, ich muss mal erklären, meine Eltern haben Pioniermissionsarbeit gemacht in Sperrgebieten, Nordkenia damals. Meine Eltern haben ein Zelt aufgebaut, die haben meistens ihr ganzes Leben im Zelt gewohnt. Und dann haben die angefangen, eine Station zu bauen mit Krankenhaus und alles, was dazugehört, bis die normale Missionaren da hochkommen könnte. Und einmal, als ich zu Hause war, kam mein Vater zu mir und fragte, ob ich vor 10 Tagen die Verantwortung übernehmen könnte. Die muss in Süden fliegen zu einer Missionsbesprechung. Och, habe ich gesagt, kein Problem. Und ich weiß noch, als das Flugzeug aufging, da habe ich da in dem Zelt gestanden und weißt was habe ich gesagt, Bautin? Endlich bin ich Chef. Ich meine, es war klar, dass ich Chef sein sollte. Die Leute rundum, die könnten nicht mal schreiben, die könnten lesen, die hatten nicht mal Kleider an. Die wussten nicht, wie man Auto fährt, unser modernes Werkzeug könnte nicht mit umgehen. Es war klar, dass ich Chef war. Und wir hatten ein Maurer, ein afrikanischer Maurer, das wir zum Süden hochgeflogen hat. Der war der Einzige, der noch richtig vom Arbeiten, ein bisschen rum. Und das war hier, Leute, das war mein erstes Bauprojekt. Und ich weiß es noch, ich musste alle Wasser anschleppen, alle Sand anschleppen und so weiter. Und ich habe innerlich gedacht, als das Flugzeug aufging, ich werde meinem Vater beweisen, wie gut ich das kann. Und weißt du was, ich habe malogt ohne Ende. Ich weiß nicht, ob ich so viel malogt hatte in meinem Leben. Ich wollte alles beweisen, ich wollte den Bau fertig in 10 Tagen haben. Und es läuft am Schnurchen, der Maurer hat gemauert und ich habe alles angeschafft und ihm getrieben. Und ich merkte, jeden Tag, wenn ich aus dem Zelt ging, da schwebte meine Füße ein bisschen weiter über dem Boden. Am 7. Tag ging die Handwasserpumpe am Brunnen kaputt. Na, ihr müsst mal vorstellen, wir sind in der Wüste. Der war da wahrscheinlich die einzige Wasserquelle in 50 Kilometer Umkreis. Da kam die ganze Dorf mit ihr Wassergefäße zu mir hin und die klopften da drauf und sagen, Masungu, weißer Mann, gib uns Wasser. Aber weißt du was, das war auch kein Problem. Wie oft haben wir Brunnen repariert? Das war überhaupt kein Problem. Wir mussten nur die ganze Rohren hochziehen, der war ganz tief, die mussten immer stückchenweise auseinanderschrauben. Aber da ist eine ganz große Gefahr dabei. Wenn der Rohr reinrutscht in den Brunnen, ist der Brunnen tot. Da muss man vielleicht 1, 2, 3 Jahre warten, bis die Regierung kommt, den neuen Brunnenloch zu bohren. Deswegen hat mein Vater gesagt, bevor du anfängst, die Rohren auszuschrauben, mach bitte 2 Bremse dran, dass es nicht rutschen kann. Aber Phil hat's eilig, er kann besser, er ist Chef, ich machte nur 1 Bremse an. Und er klappte wunderbar, bis plötzlich auf einmal rutscht der Rohr runter. Und ich sehe es bis heute. Und diese afrikanische Mauer, das mir am helfen war, reißt seine Hand aus in der letzten Sekunde, greift diese Rohr und hält es fest und rettet den Brunnen, bis sich die Bremse wieder angemacht hat. Als seine Hand losließ, hat er seine Hand halb durchgetrennt. Ich weiß nicht, ich habe ihn geschnappt, einen Lappen schnell rum, der hat geblutet ohne Ende. Wir sind schnell zu dieser Krankenstation und da war ein Krankenpfleger da, das gerade in die Ausbildung war von meiner Mutter, der zwar auch sein erstes Mal alleine sein. Er hat nie was gemacht, er hat immer nur zugeschaut, wie meine Mutter Kriegswunder zunähte. Und wir beiden haben diese Hand zusammengenäht, ohne Betäubung. Ich weiß nicht, ob du schon eine Hand zusammengenäht hast. Aber es war schrecklich. Wir müssen Spezialfäden, weil es komplett aufgetrennt war, Spezialfäden innen drin nähen und dann außen nähen. Und das alles ohne Betäubung. Und die ganze Zeit ging diese Gedanken durch meinen Kopf. Du hast direkte Hand dieses Mannes ruiniert. Danach saß ich 3 Tage allein in mein Zelt Rundum war die Afrikaner am Klappern. Weißer Mann, gibt uns Wasser. Ich hatte versagt. Ich hatte versagt. Und als dieses Flugzeug mit meinen Eltern wieder zurückkam, ich habe mich so geschämt. Da war nichts mehr mit großen Chef. Und gemeinsam gingen wir zum Brunnen. Und mein Vater ging oben im Brunnen. Ich sehe das noch heute noch. Der stand neben dem Brunnen und diese Maurer neben mit seiner kaputten Hand. Und ich stand da und mein Vater hält eine Predigt. Und er sagt, wenn wir irgendwas tun im Leben, müssen wir immer um die Kraft Gottes beten, bevor wir anfangen. Und der so wie ist in Afrika, eh? Da steht der ganze Stamm rum und macht, Wir können nichts ohne die Kraft Gottes tun. Wir können nichts sowas weg. Wir brauchen Gott mit so einer Hilfe. Sonst ist dieser Brunnen kaputt. Und dann sagt mein Vater, mein Sohn hat in seiner eigenen Kraft gearbeitet. Und schau mal, was passiert, wenn man mal in die eigene Kraft arbeitet. Man richtet nur Zerstörung an. Ich weiß nicht, ob du schon gebraucht werden als ein Gegenstandlektion von Predigt. Ein besonders als schlechter Gegenstandlektion. Aber ich habe diese Predigt nie vergessen. Ich schaute auf meine Hände und dann Ruben auf die Hände des Maurers, die ich ruiniert hatte. Und ich habe Gott meine Hände geschenkt. Ich habe Gott versprochen, dass ich nie wieder in meine eigene Kraft arbeiten möchte. Mein Leben lang sehe ich diese ruinierte Hand vor meinen Augen. Und ich bete fast täglich, Herr, nimm meine Hände und fühl sie mit deiner Kraft. An diesem Tag habe ich angefangen zu lernen, was es heißt, schwach zu werden. Damit Gott Raum hat, mit seiner Kraft durch mich zu wirken, damit seine Kraft durch mich fließen kann. Dieser Lernprozess endet niemals in diesem Leben. Wir lernen bis zum Schluss. Wenn du die Kraft Gottes in Anspruch nehmen willst, musst du schwach werden. Vor Gott deine eigene Schwachheit zugeben und anerkennen. Wir müssen lernen, täglich unsere Hände, täglich unsere alten kaputten Gefäße zu Gott hinzuhalten und ihm bitten, dass er sie füllt mit seiner Kraft, dass du und mir nie in unserer eigenen Kraft arbeiten. Und Gott gibt uns jeden Tag die Kraft, die wir brauchen. Und wenn wir das tun, dann können wir sagen wie Paulus, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Und so ehren wir Gott mit unser Leben. In diesem Gebet, das Paulus im Kolosserbrief betet, ist nicht nur, dass die Gläubige mit aller Kraft Gottes gestärkt sein sollen und das gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Im zweiten Teil von Vers 11 betet Paulus, dass wir standhaft bleiben in unser Leben vor dem Herrn. Kolosser 1, Vers 11, der zweite Teil, zu allem Standhaften ausharren und alle Langmut. Paulus benutzt hier schon wieder zwei Worte. Als erste das Wort ausharren. Ausharren hat immer etwas mit den Umständen zu tun, die uns in unser Leben passieren, ohne dass wir etwas tun können, ohne dass wir es kontrollieren können. Zum Beispiel Arbeitslosigkeit, finanzielle Not, Krankheit, Behinderung, Unfall oder sogar Tod. Paulus gibt uns eine ganze Liste von Dingen, die ihm passiert sind, in 2. Korinther 11, Vers 24. Mehr als einmal im Gefängnis, ausgepeitscht, dreimal Schiffbruch, sogar einmal eine ganze Nacht und einen ganzen Tag mehr, Hunger, Krankheit, gesteinigt und so weiter. Das Wort ausharren, das Paulus hier benutzt, bedeutet etwas zu dulden, etwas zu tragen oder zu ertragen. Aber dieser Aufharren hat nichts die Bedeutung vom Rumsitzen und Warten, bis alles vorbei ist. Es meint hier ein Ausharren mit dem Blick nach vorne, mit dem Blick in die Zukunft gerichtet. Diese Form des Ausharren sehen wir oft im Leben von Paulus, zum Beispiel auf seiner Reise nach Rom. Während sein Seereise gerät das Schiff auf dem Paulus reist, plötzlich in Seenot. Wir lesen vom schrecklichen Zustände. Wir lesen, wie die Matrosen mit ihren eigenen Händen, die schmeißen die ganze Ladung über Bord. Und weil der Sturm immer noch tobt, denn irgendwann schmeißen die ihr ganzes Schiffausrüstung über Bord, ihr ganzes Werkzeug. Die haben aufgegeben. Dann lesen wir, dass die keine Sonne mehr gesehen hat, kein Mond, kein Stern. Die waren orientierungslos. Die wussten gar nicht, wo die waren. Wir lesen, dass diese Menschen haben fürchterliche Angst. Die haben nichts mehr gegessen. Und diese Männer haben alle nicht mehr geglaubt an ihre Rettung. Und das ganze 14 Tage lang. Und Paulus ist auch auf diesem Schiff. Er muss auch ausharren. Und dann lesen wir diese schöne Vers in Apostelgeschichte 27, Vers 23. Letzte Nacht stand ein Engel des Gottes, dem ich angehöre, und dem ich auch diene, neben mir und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du wirst nach Rom kommen. Diese Situation ist aussichtslos, eine hoffnungslose Situation. Aber der Engel des Herrn steht neben Paulus. Gott war da mit seiner ganzen Kraft. Und was macht Gott? Der richtet Paulus' Blick in die Zukunft. Der sagt: Paulus, du kommst nach Rom. Gott befreit Paulus nicht aus dieser schwierigen Umstand. Gott kann das. Mit einem Wort kann er die Wellen und den Sturm erledigen. Er kann ihn versetzen im Geist, wie er Philippus gemacht hat. Aber das tut Gott hier nicht. Gott lässt Paulus auf diesem Schiff. Paulus spürt noch den Wind. Paulus spürt noch die Wellen. Paulus spürt noch die Dunkelheit. Paulus spürt noch die Angst von den Leuten um ihn rundherum. Paulus spürt noch Hunger. Sogar als das Schiff am Grund läuft, muss Paulus in dieses Steh springen und schwimmen um sein Leben. Und dann aus dem Insel drankommt und macht ein Feuer, das sie aufwärmen kann. Ein Schlange springt aus dem Feuer und beißt ihm in der Hand. Das sind alle Umstände. Der geht Paulus alles durch das durch. Nur mit einem Unterschied. Gott stand neben ihm. Gottes Kraft war mit ihm. Und Gott hat seinen Blick gerichtet. Paulus, du kommst nach Rom. Gott hat ihm seine Augen in die Zukunft fixiert. Das bedeutet, in Kraft standhaft auszuharren. Im Jahr 1954 ging ein junger Kanadier mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter in die Mission nach Afrika. In seinem ersten Term von 5 Jahren schenkte der Herr ihm noch weiter 2 Kinder. Als seine Frau im 7. Monat schwanger war, mit dem 4. bekam sie Malaria. Sonntagmorgen predigt er zu den Afrikanern über 1. Thessaloniker 4, 13 bis 18. Und nun möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid, wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Sonntagnacht sagt der Herr zu ihm: Ich nehme deine Frau und das ungeborene Kind zu mir. Und in dieser Nacht starb seine Frau und das Kind. 14 Tage, bevor die Familie in den Heimatdienst zurück nach Kanada gehen wollte. Und die Afrikaner haben ihn beobachtet. Wie regiert er jetzt? Glaubt er selbst, was er gerade gepredigt hat? Und in einem Telegramm, da gab es damals keine E-Mails, in einem Telegramm schreibt dieser Missionar folgende Zeilen an seine Heimatgemeinde: Ich weiß nicht genau, was der Herr uns sagen möchte. Mir scheint, er sagt zu mir: Ich will, dass du mir alles gibst. Alles. Man kann nur antworten: Ja, Herr, wenn es dir in deinen Augen recht erscheint und wenn er mich weiter leben lässt, dann möchte ich die frohe Botschaft mit aller Kraft weiter verkündigen. Du siehst, dieser Mann hat verstanden und gelebt, über was Paulus hier schreibt. Er hat gerade die große Liebe seines Lebens verloren. Er steht mit 3 kleinen Kindern in Afrika und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Aber sein Blick ist in die Zukunft gerichtet. Er will Gott weiter dienen. Er bittet, dass er noch weiter diese frohe Botschaft weitergeben kann. Das ist, was es bedeutet, in Kraft standhaft auszuharren. Und Gott hört sein Gebet. Dieser Missionar hat noch mal einmal geheiratet. an den Herrn weit fast 40 Jahre in der Mission in Afrika gedient. Ich weiß, dass diese Geschichte wahr ist, weil ich dabei war. Mein Vater hat diese Telegramm geschrieben. Es ist seine Geschichte. Wir denken oft nur an das Sichtbare und das Heutige. Aber die Dinge liegen oft ganz anders in Tiefe und in größer Zusammenhängen. Gott sieht die Ereignisse ganz anders. Er sieht den Hintergrund, die Zusammenhänge und die Auswirkungen. Wichtiger als, dass wir die Dinge verstehen, ist, dass wir Gott vertrauen. Vertrauen ist wichtiger als Verstehen. Und im Hebräerbrief lesen wir, dass wir laufen sollen, ausharren, mit unseren Augen auf Jesus fixiert. Wir fixieren unseren Blick auf Jesus, weil er ist unsere einzige Hoffnung in unser Leben. Wir blicken auf das Kreuz, auf das, was er für uns getan hat. Wir blicken in die Zukunft und auf die Ewigkeit mit ihm. Wir nehmen die Kraft Gottes in Anspruch, um standhaft auszuharren. Und so ehren wir Gott mit unserem Leben. Weiter benutzt Paulus das Wort Langmut oder Geduld, wie manche Übersetzungen sagen. Paulus meint hier die Geduld, wir brauchen, wenn uns nicht die Umstände Probleme bereiten, sondern die Menschen um uns herum. Wenn diese Menschen uns verletzen, schlecht über uns reden oder uns in unser Dienst behindern. Wir kennen alle solche Situationen. Paulus betet, dass wir auch in solchen Situationen Kraft haben, dass wir Langmut haben, ein langer Atmen oder lange den Mut nicht verlieren, egal was uns Menschen antun. Wie immer geht Paulus mit gutem Beispiel voran. Viele Menschen haben ihn schlecht über ihn geredet, haben versucht, seinen Dienst zu ruinieren. 2. Timotheus 4, haben sie Menschen ihm in Stich gelassen, sogar Menschen, dass ihm treu gewesen war. In Apostelgeschichte 24 finden wir folgendes Geschichte. Paulus wird in Caesarea vor der Statthalter Felix angeklagt. Paulus erhält die Gelegenheit zu reden und in Vers 25 lesen wir, dass Felix Paulus unterbricht und sagt, stopp, vor jetzt ist genug. Vor dieses Mal kannst du gehen. Zu einem passenden Zeitpunkt werde ich dich wiederholen lassen. Und in Vers 27 lesen wir dann folgende Worte. Auf diese Weise vergingen 2 Jahre. Ich weiß nicht, wie du reagiert hast, aber ich war wahrscheinlich ganz schön ärgerlich gewesen dort im Gefängnis. In 2 Jahren findet der Statthalter nicht eine Minute mit mir zu reden. Oder hier sitzt im Gefängnis. Gott, was für eine Zeitverschwendung. Was hätte ich doch alles für den Herrn tun können? Aber wir lernen hier was von Paulus, was es heißt, Geduld zu haben mit der Kraft des Herrn, eine lange Atmen zu haben, wenn andere Menschen uns Unrecht tun, uns verletzen. Nirgendwo lesen wir von bitteren Worten aus Paulus' Mund. Keine Klage, kein Beschwerden, im Gegenteil. Aus seinen verschiedenen Gefängnisaufenthalts stammen seine schönsten Briefe und Ermutigungen. Paulus lebt uns vor, was es heißt, in Langmut und Geduld andere Menschen zu ertragen, mit Hilfe von Gottes Kraft. Ehre Gott mit deinem Leben. Nutze Gottes Kraft. Ich möchte zusammenfassen. Der Heilige Geist, der seit unserer Wiedergeburt in uns wohnt, ist völlig funktionsfähig. Und durch diesen Heiligen Geist kann Gottes Kraft fließen. Wir haben eine direkte Verbindung zu dieser Kraft Gottes. Und da ist genug Kraft, es reicht für uns alle. Und es reicht für alles, wofür wir die Kraft brauchen, nämlich um Gott zu dienen durch unser Leben. Diese Kraft Gottes beginnt zu fließen, wenn wir darum bitten, wenn wir es wie eine gute Gewohnheit pflegen, Gott jeden Tag neu um seine Kraft für uns zu bitten. Und wenn wir vor unserem Gott unsere eigene Schwachheit erkennen, dann kann sie Gottes Kraft in unserer Schwachheit mächtig erwiesen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ehre Gott mit deinem Leben, nutze Gottes Kraft in Ausharren, in Durchhalten, mit deinen Augen fest auf Jesus fixiert, um Geduld zu haben, ein langer Atmen mit deinen Mitmenschen, dass du lange nicht den Mut verlierst. Liebe Absolventen, Es ist nicht eure Ausbildung, sondern eure Ausrichtung. Es ist nicht eure Fähigkeiten, sondern eure Verfügbarkeit. Es ist nicht euer Werke, sondern Gottes Werke. Es ist nicht euer Kraft, sondern Gottes Kraft. Ich weiß nicht, was Gott mit jedem Einzelnen von euch vorhat, aber ich weiß, dass Gott genug Kraft hat, um jede von euch durchs Leben zu tragen. Und das an jedem einzelnen Tag. Und denk immer dran, Gott will, dass ihr ein Leben in Kraft führt. Mach es so eine gute Gewohnheit, täglich aufs Neues, um die Kraft Gottes zu bitten. Werdet schwach, um Gott zu ehren mit eurem Leben, um gute Werke zu tun, um standhaft aufzuharren in aller Langmut und Geduld. Das gilt für uns alle. Nur wenn wir Gottes Kraft täglich in Anspruch nehmen und nicht aus eigener Kraft handeln, ehren wir Gott mit unser Leben. Ich schließe mit Zephania 3, Vers 17. Fürchte dich nicht, lass deine Hände nicht mutlos sinken. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen. Ein Jauchstock mit lauter Jubelrufen über dich. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.